Ihr hört Game of Thrones Cooking. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, Ausgabe 26 der sechsten Staffel, kurz vor dem Neubeginn quasi. Die ganzen neuen Serien laufen an, wobei, um es genau zu sagen, hier in diesem Podcast sind natürlich auch alles neu angelaufene Serien, aber nicht so diese ganz klassischen, die so im normalen US-TV laufen. Heute in abgespeckter Version, im Prinzip nur eine Person und eine, die zählt. Hallo Erik.
Hallo Daniel.
Alle anderen sind entweder auf einem Konzert oder im Urlaub, so soll es passieren, und deswegen kam der Podcast auch ein bisschen später raus, weil ich mal im Urlaub war und irgendwie, naja, ist auch nicht so wild. Wir haben trotzdem uns drei, naja, um es genau zu sein, irgendwie zweieinhalb Serien angeschaut. Einmal Life in Pieces von Amazon ausgestrahlt, oder bei Amazon ausgestrahlt, also wer Amazon Prime hat, kann die beiden ersten problemlos gucken. Die zweite wäre Eat the World mit Emeril Lagis, aber es sind Italiener wahrscheinlich. Ich höre mit italienischen Wurzeln. Lagese. Naja, also Italiener. Eat the World, dachte, wenn er das eingibt.
Oder so.
Und dann kommt das, und wir haben es bestimmt auch schon zigmal gehört, aber wieder vergessen. Und die letzte Serie, die habe ich gesehen, Quarry, wobei da die Übersetzung irgendwie so von was war es, Beute bis Steinbruch, irgendwie ganz alles. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich eher so im Sinne von Beute sollte man das übersetzen. So, wir haben natürlich auch ein paar, also ganz bescheidene News. So richtig viel ist immer noch nicht. Eine Sache, die ist mir heute aufgefallen, also Aufnahmetag ist quasi ein Tag nach der Debatte zwischen Hillary und Donald Trump. Und gestern, als diese Debatte kam, gab es ein kleines Special von Will & Grace. Und ich dachte erst, man hat im Vorfeld schon gehört, ah, die drehen wieder. Es gibt so ein Reunion, ein Revival, es gibt eine neue Staffel. Jein, nein, gibt es leider nicht. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann später, je nachdem, wie die Quoten sind. Nein, der gesamte Cast hat sich quasi in Rolle, also in ihrer alten Besetzung, die vier Leute, zusammengetan und haben ein kleines viertelstündiges Special gemacht zum Thema Wahlkampf in puncto pro Hillary. Und werde ich mir nachher noch angucken, ich habe es noch nicht gesehen. Aber für alle Will & Grace Fans ist das sicherlich etwas, das man mal gesehen haben sollte. So, damit soll es erstmal in News gewesen sein, muss jetzt gar nicht so viel weiter, das ist das Internationale, wobei, ich weiß gar nicht, hatte das Anmarie beim letzten Mal schon gesagt, es steht bei ihr noch drin, Marcella Staffel 2 hat man, glaube ich, schon gesagt, dass das in die zweite Staffel geht beim letzten Mal. Wenn nicht, habt ihr es gehört, Marcella geht in die zweite Staffel. Dann kommen wir unmittelbar zur ersten Serie, und das ist wieder eine Sache, die exklusiv bei Premiere, also nicht bei Premiere, die exklusiv Premiere, die lief bei Amazon, Life in Pieces. Eine Serie, die eigentlich das ganz klassische Comedy-Format ist, die man, wenn man das möchte, in der kompletten ersten Staffel sind immerhin, ich glaube, 22 oder 21 Folgen sich dort angucken kann. Also 22 Folgen sind es. Also wer das möchte, der ist dabei. Ist bei CBS, glaube ich, produziert worden in Amerika, zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Ist mittlerweile auch in eine zweite Staffel verlängert worden und hat einen Cast, der sehr, sagen wir mal so, also viele berühmte oder bekannte Gesichter sind dabei. Der eine zum Beispiel, da wusste ich gar nicht, dass er das ist. Hast du den Sohn von Tom Hanks gleich erkannt?
Colin Hanks, ja, genau. Den kenne ich. Der hat zum Beispiel in einem Film mitgespielt, der mir ganz gut gefällt. Der heißt Nichts wie Raus aus Orange County. Und den kenne ich natürlich auch aus anderen Kinofilmen. Also da sieht man ihn doch ab und zu mal. Und ich finde, er hat eine ganz gute Rollenauswahl. Also er hat anscheinend einen ganz guten Manager, weil viele, viele Söhne von oder Töchter von bekannten Schauspielern, die versuchen ja dann doch gleich nun in die großen Fußstapfen ihre Eltern zu treten, das macht er, denke ich mal, ganz gut.
Vor allen Dingen fand ich so interessant, also wie ähnlich er im Prinzip seinem Vater, also wie ähnlich die beiden sich sind. Und da muss man in dem Fall ja mal Amazon loben, also das ist, finde ich, das Schöne, wenn man die Sache zum Beispiel auf Notebook schaut, wie ich, und dann kurz die Maus bewegt und quasi, weiß nicht, für den Fernseher gibt es, glaube ich, auch so eine Art Second Screen, wird dann auch immer eingeblendet, gerade wer dieser Schauspieler ist, mit weiteren Informationen und sowas. Also das ist ein ganz nettes Feature, wenn man sich so ein bisschen da dafür interessiert, wer da mitspielt. Also, wie hast du gesagt, Colin Hanks hieß er, den kann man auf alle Fälle empfehlen, wie gesagt, sieht seinem Vater immer ähnlicher. Dann sind es noch zwei, drei andere Schauspieler, die mir zumindest ins Auge gestochen sind. Einmal ist dieser Thomas Sadowski, der der wiederum bei The Newsroom mitgespielt hatte. Dann ein, der ist vom Namen her, glaube ich, auch nicht so richtig bekannt oder läuten wahrscheinlich nicht so die Glocken. Das ist Dan Beckedale. Der hat bei einer Serie mitgespielt, die ich unheimlich gerne gemocht hatte. Ich glaube, die im Team gar nicht so gut angekommen ist. Das fällt mir nur dummerweise gerade der Titel nicht ein. Achso, Legit mit Steve Nugent oder so. Der war dort so ein bisschen der gesunde Geist, in Anführungszeichen, der da ein bisschen alles geerdet hatte. Und der spielt im Prinzip so eine ähnliche Rolle auch nochmal hier. Und wir hatten es gerade mal nachgeschlagen, wer noch früher zu den 70er, 80ern, keine Ahnung, Dr. Marcus Welby geschaut hatte, der wird einen weiteren Hauptdarsteller kennen, James Brolin. Der hat dort auch mitgespielt und natürlich Diane West. Also eine ganze Menge an relativ bekannten Gesichtern. Nun ist die Frage, wenn so viele bekannte Gesichter dabei sind, ist diese Serie etwas, was man sich mal angucken sollte oder was irgendwie Spaß macht? Der einen Seite ist es schon verlängert worden, also wenn man da einmal Blut geleckt hat, dann sollte man da rankommen. Aber ich habe zu Erik schon im Vorfeld gesagt, mir ganz persönlich, ich hatte die jetzt irgendwann in der letzten Woche halt geschaut, muss ich sagen, bleibt am Ende des ersten Piloten dann doch relativ wenig in Erinnerung. Und ich habe es jetzt nicht nebenher so geschaut, sondern ich habe es wirklich konzentriert, in Anführungszeichen, mir die Sache angeguckt. Es geht etwas zerfasert los. Und es liegt daran, dass dieser Cast, das sind
sozusagen in Pieces, ne?
Ja, live in Pieces, aber wirklich so. 10 Familien, also mal, das Zentrum ist eben dieser James Brolin mit seiner Frau, und die haben Kinder und die Kinder haben auch schon wieder Kinder, und schon hat man halt eine relativ große Familie. Und es beginnt damit, dass eben diese einzelnen Familien, kleine Episoden aus ihrem Leben erzählt wird, wo man sich, also bei mir ging es beim Piloten so ein bisschen so, dass man überlegt, kaum hat man so ein Gespür dafür bekommen, worum geht's da jetzt, springt man quasi zur nächsten Familie und wird da so ein bisschen auseinandergerissen und ist gar nicht so richtig dabei, um worum es eigentlich geht, weil es sind halt einfach nur wirklich mehr oder weniger lustige Anekdötchen aus dieser Familie, was nachher hinten raus alles zusammengeführt wird über den 70. Geburtstag des Familienoberhauptes, der wiederum sich, und da muss man insofern ein klein wenig spoilern, ein ganz eigenes Geburtstagsgeschenk gemacht hat. Denn nachdem alle Charaktere vorgestellt worden sind, macht man so einen Cut und man sieht unseren James Brolin, das Familienoberhaupt, in einem Sarg liegen und denkt, ui, das ging schnell. Ich dachte in dem Moment, naja, hat man also einen genommen, der zumindest als Gesicht, der schon seit Jahrzehnten quasi auch die Fernsehlandschaft mit seinem Gesicht zumindest beherbergt oder dominiert, wie auch immer, hat man ihn nur genommen für den Piloten, damit vielleicht da so ein bisschen Einschaltquoten hochgerissen werden. Und dann steht dieser Typ aus dem Sarg auf und sagt, hey, willkommen auf meiner Beerdigung. Und der hatte sich zu seinem 70. Geburtstag eben seine vorzeitige Beerdigung gewünscht mit entsprechenden Reden, also diese, wie heißt das auf Deutsch?
Trauerrede.
Trauerreden, genau. Und weil er bei irgendeiner Beerdigung war und es einfach irgendwie schade fand, er wollte gerne auch mal dann live dabei sein, und dann fing sie an zu erzählen. Die einen waren halt vorbereitet, die anderen waren nicht vorbereitet, die anderen waren halt so ein bisschen schnulstig, und das Ganze kulminiert am Ende dann noch darin, dass er auch wieder im Sarg liegt und Platz hat, und dann kommt seine Frau und meint, ach, das ist, glaube ich, noch Platz für zwei hier drin. Und naja, und wieso es kommen muss, ich glaube, der Sarg geht schon vorher zu und er kommt dann nicht raus und kriegt nicht auf, und dann ist die erste Pilotfolge zu Ende. Wie ihr merkt, es ist...
Spoiler, er kriegt ihn auf, er lebt weiter.
Naja, Spoiler wahrscheinlich, das ist, hätten wir uns denken können. Aber ich meine, den Einstieg, mir persönlich ist etwas schwer gefallen. Ich habe noch keine zweite Folge geguckt, weil es mich dann im Piloten zumindest nicht so abgeholt hat, dass ich sage, ich muss unbedingt gucken. Die Charaktere für sich genommen sind viele wirklich nette dabei. Ich hatte ja schon gesagt, den einen oder anderen kenne ich aus anderen Serien. Deswegen hatte die Serie mich auch angesprochen, weil halt so viele bekannte Gesichter mir da entgegengelächelt haben. Und dieses grundsätzliche Familien-Sitcom-Comedy-Format ist ja eine Sache, der ich nicht ganz abgeneigt bin. Aber nun weiß ich nicht, ob es dem Piloten geschuldet war, dass man hier wirklich so erstmal sämtliche Familienmitglieder vorstellen wollte, musste, dass es da etwas zackstückt ankam, ob es grundsätzlich so auch dieses, ich sag jetzt mal, dieses Flair dieser Serie ist, dass man sagt, okay, man hat halt so eine große Familie und spricht quasi von jedem Einzelnen, versucht die so ein bisschen zu beleuchten. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ist bei mir so dieser rechte Funke noch nicht so 100% übergeschwappt. Ich werde vielleicht nochmal in die zweite Folge reinschauen und dann mal gucken. Also für mich ist es eine relativ moderate, nicht allzu schlechte Serie, die man mal gucken kann, von der man aber leider, auch wenn man den Cast so liest und wie gesagt, doch schon viele bekannte Gesichter dabei sind, nicht allzu viel erwarten sollte. Es ist nicht so dieser Schenkelklopfer. Vielleicht braucht es aber auch noch eine Weile, bis man sich da so hereingesehen hat. Du hast 2 Folgen gesehen, Erik. Geht's in dem Stil weiter oder ist es irgendwie dann doch ein bisschen zentrischer auf eine Person oder mehrere Familienmitglieder?
Es geht leider in diesem Stil weiter, weil das ist eigentlich auch so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, das ist das, was mich sehr gestört hat. Das, was ja zum Beispiel Modern Family richtig macht, da sind ja auch teilweise so parallele Geschichten, die erzählt werden. Allerdings macht das ja Modern Family auf so eine bestimmte Art und Weise, dass irgendwie ein Vorkommnis, was jetzt irgendwie alle betrifft oder was sich halt irgendwie alles zur gleichen Zeit abspielt, und das macht Life in Pieces irgendwie alles so ein bisschen verkehrt, weil man erfährt eigentlich nicht, wie das jetzt zeitlich verortet ist, man kann es nicht einschätzen, ist es jetzt gleichzeitig, sehen wir gerade einen Rückblick oder ist es ein Vorblick oder wie läuft das ab, man kann es halt nicht einordnen, und meistens ist dann so ein Häppchen, eben so ein Piece, ja, so ein Life in Peace, und dann geht es irgendwie an einer anderen Stelle weiter und das erste Häppchen verliert so völlig seine Relevanz, weil ja, es hat dann eigentlich nichts mehr damit zu tun und dann kommt das nächste und das war mir eigentlich einfach irgendwie zu wenig und das war auch, ich fand es nicht lustig an keiner Stelle, und dass ich die zweite Folge geguckt habe, es war eher so aus Versehen, weil ja bei Amazon, da startet ja dann immer gleich die nächste Folge, wenn man dann nicht gleich irgendwas tut, und irgendwie habe ich dann nicht gleich reagiert und dann fing die zweite an, dann habe ich es halt mal noch laufen lassen. Ich dachte, ja, mal gucken, ob es da irgendwie, vielleicht finden sie ja, ist ja manchmal so, es wird ein Pilotfolge gedreht und dann wird die Testpublikum gezeigt, dann wird dann gesagt, ja, okay, ist soweit okay, das und das müsste aber noch ändern vielleicht oder im späteren Verlauf, und deswegen ist manchmal so, dass dann so die nachfolgenden Episoden ein bisschen eine andere Färbung,
also eine andere Chemie auch, ja, der
genau,
einzelnen Charaktere.
Dass es so ein bisschen einen anderen Geschmack bekommt, und war hier leider nicht so. Das ist genau, geht genau wieder so weiter. Also wer die erste Folge schaut und damit nicht zufrieden ist, dann braucht er eigentlich nicht weiter gucken, denn es geht genauso weiter. Es ist auch teilweise, ich finde es nicht so richtig Comedy.
Es ist mehr wahrscheinlich so, wirklich so live, also das Leben, wirklich so eine Momentaufnahme des Lebens, das kann mal Melodram sein, das kann mal halbwegs amüsant sein, und wie gesagt, deswegen aus dem Piloten, dieser Witz der ersten Folge, der zieht sich ja daraus, dass er, das Familienoberhaupt, seine Beerdigung zum 70. Geburtstag quasi feiern will, und wenn man das schon, also diese Grundprämisse schon nicht lustig findet, und da kommt auch nicht mehr, also nichts, wo man sagt, da ist noch irgendwie noch eine Gut, der wird dann eingesperrt, also schließt sich selber ein im Sarg irgendwie. Und ich meine, das ist genau lustig. Das meine ich ja, das ist jetzt genau. Nichts Lustiges, außer man mag halt so eine Art Slapstick, und selbst dafür war es halt nicht Slapstick, es war halt einfach nur Sargdeckel zu und oh, jetzt kommen sie alle und wie kriegen war wir da raus,
lustig,
ne?
Ja. War einfach nicht lustig. Ja. Und in der zweiten Folge gibt es dann auch so ein Thema, dass der eine, da erfahren wir halt, oh, der hat irgendwie überhaupt keinen Knopf in der Tasche da und der will da so die ist seine Chefin daten oder sowas und hat irgendwie so ein total altes, zerlatschtes Auto, und das wird gerade von seinem Papa macht das nochmal fit mit einem alten Trick, damit er irgendwie mit dem alten, zerlatschten Auto die Frau irgendwie ausführen kann, und er hat aber überhaupt kein Geld, und das ist alles dann so, ja, so dramatisch, also nicht wirklich dramatisch, aber du siehst ihn halt, wie er sich da so sehenden Auges in so eine Situation reinbegibt, wo du sagst, oh Gott, warum macht der sowas, ne?
Muss ich einfach hab gerade auch nochmal geschaut, also das Format, also das, wie es gestaltet ist, ist wirklich so angelegt. Es sind ja 4 Familien im Prinzip. Also ich meine, es ist eine große Familie und die Kinder und dann, wie gesagt, die Kinder der Kinder, die Familien. Also es sind 4 Familien, aber trotzdem eine große Familie. Und es ist wahrscheinlich wirklich so angelegt, dass das Konzept dieser Serie immer 4 kleinere Geschichten zu diesen einzelnen Familien erzählt werden, die dann in einem ja etwas übergeordneten roten Faden in gewisser Weise nochmal zusammengeführt werden. So, dass es nicht eben 4 Hand, also manchmal wirkt das im Piloten ja so, dass du halt wirklich jede einzelne Familie separat hast und erst im Nachhinein alle zusammengeführt werden. Und so ist es halt so, dass es halt Momentaufnahmen dieser einzelnen Familie erzählt werden und das alles sind irgendwie nochmal in einen größeren Handlungsbogen mit eingeflochten, dass man merkt, okay, es ist halt eine Großfamilie, die auch miteinander agiert.
Es wird gerade nicht in einen größeren, also die einzelnen Geschichten werden ja nicht in irgendeinen größeren Bogen, ja. So wie es zum Beispiel bei, was weiß ich, bei Modern Family ja großartig ist, dass halt die einzelnen kleinen Geschichten dann irgendwie so enden und irgendwie führt sich dann alles zusammen, weil dann irgendwie die ganze Familie irgendwie, ja, du weißt, was ich meine. Also irgendwie kommt es halt alles zusammen. Das fehlt halt hier.
Ich meinte, sind halt diese Charaktere, die werden nachher nochmal so zusammengeführt, dass man merkt, okay, es ist eine Familie. Aber diese, ich sage es mal, Kurzgeschichten, die bleiben kurz. Kurzgeschichten. Ja, die trotzdem, sind dann nicht mehr von Bedeutung.
Nicht so. Also in der zweiten Folge war es dann eben nicht so, dass nochmal die Familie, das hat man halt in der ersten Folge mal gezeigt. Das war ja gerade auch so dieser What the fuck-Moment bei Modern Family, ne? Also in der ersten Folge, vielleicht kannst du dich erinnern, dass wir sehen die einzelnen total skurrilen Familienteile und am Schluss siehst du, okay, die gehören ja alle zu einer Familie. Und so war es nur hier gar nicht. Und in den späteren oder in der späteren Folge, die ich geguckt habe, also in der zweiten Folge, war es auch nicht. Waren einfach drei getrennte Geschichten. Und es war nicht so, dass am Schluss alle irgendwie zusammenkommen und sich der Kreis schließt, sondern nee.
Was ich wiederum interessant fand, da gibt es so ein, von einer der Familien, die haben so ein lockiges Mädel. Ich gucke gerade mal, wie die heißt, ob ich es rauskriege. Giselle Eisenberg ist das, glaube ich. Die, keine Ahnung, wie alt die Dame schon ist. Also es ist ein Mädel, die immer so als kleines Mädchen spielt, aber gefühlt spielt die das schon in dieser Rolle nicht weiter groß geworden seit 10 Jahren. Ich gucke gerade mal, wie alt die da eigentlich ist, ob man das irgendwo schon rauskriegt. Ist wahrscheinlich einer der Jungschauspieler, die wie der, wie hieß er nochmal, Bart von Eine schreckliche Familie, wie hieß denn da der mittlere?
Butt,
genau, nicht Bart. Butt.
Oder war das nicht, das war doch der Hund, oder?
Ich weiß gar nicht. Jedenfalls, und der ist ja auch relativ klein geblieben, die ganze Show lang, und denke mal, bei ihr ist das wahrscheinlich ähnlich, und die habe ich, wie gesagt, bei einigen Filmen und Serien schon mal gesehen, und deswegen fand ich es halt interessant und dachte mir, meine Fresse, das ist doch schon gefühlt das letzte Mal schon ewig her.
Also die, Giselle Eisenberg, meinst du?
Ja, Giselle oder Julia, gut Deutsch, ne?
Giselle.
Ja, achso, nee, doch, Giselle, ja, doch. Die heißt ja Giselle.
Hier steht überhaupt, warte mal, Biography. Steht gar nicht da, wann sie geboren ist.
Ja, ich versuche es auch gerade nebenbei krampfhaft irgendwie rauszukriegen. Es spielt doch keine Rolle. Jedenfalls, ich fand es halt interessant. Ich dachte mir so gefühlt, die irgendwann muss die doch mal altern. Vielleicht ist er auch Vampir, keine Ahnung, jedenfalls. Spielt die
also im Alter von 5 Jahren hat sie bei Wolf of Wall Street mitgespielt. Der war 2013. Also 2013, oh, müsste 2008 geboren sein.
Aber ich habe die doch irgendwo noch mal bei irgendeiner Serie, hatte ich da auch schon nach. Oder die sieht einer verdammt ähnlich. Kann ja auch
sein. Die Kinder sehen doch alle gleich aus. Das ist doch, du weißt doch, wie es bei den eigenen ist. Das ist da musst du,
ein
musst
Kind du wie das andere.
Musst du rufen auf dem Spielplatz und musst hoffen, dass das richtige Kind kommt.
Naja, also ihr seht schon, es ist eine Familien-Sitcom in gewisser Weise, also Familie, wirklich Familie, wird wörtlich genommen. Ihr habt schon die Parallelen, also die möchte gern Parallelen gehört. Also es hat so Anklänge von Modern Family, aber Annemarie hat, glaube ich, auch irgendwo geschrieben, alles, was Modern Family richtig macht oder richtig gemacht hat, hat sie richtig gesagt, macht Life in Peace irgendwie verkehrt. Ach, tatsächlich, steht
ja jetzt hier drin. Da hat es die Annemarie genau auf den Punkt gebracht. Also das stimmt, jetzt, ja, genau, so ähnlich hatte sie jetzt gerade auch rausgearbeitet.
Ja, deswegen sage ich ja.
Also genau, also das Modern Family in falsch, was ich schade finde, weil eigentlich die Schauspieler ganz cool sind hier.
Ah, das meine ich ja. Aber, und das, da war ich, aber vielleicht, aber, ja gut, aber du guckst halt keine 10 Episoden, heißt ja nicht Annemarie, um dann festzustellen, ist doch nichts, aber vielleicht gucke ich mal 1-2 Folgen noch, mal wie gesagt.
Das drumherum passt irgendwie nicht. Das hat mich irgendwie sehr gelangweilt und abgestoßen, die Art und Weise.
Aber ich glaube, das liegt an diesem Kurz, also diesem zerhackten, diesem Kurzgeschichten-Flair, also kurz, ihr müsst ja überlegen, ne, 20 Minuten geht, glaube ich, eine Episode, 4 Kurzgeschichten in 20 Minuten, da ist halt Potenzial für, weiß ich, 3-4 Minuten plus eben diesen zusammenführenden, also nicht zusammenführenden, sondern Familienteil, wo dann irgendwie alle nochmal miteinander interagieren. Da ist halt einfach auch nicht viel zu erzählen und das macht die Sache vielleicht auch so happy, live in pieces, ne? Also wirklich ja, so häppchenweise.
Bei Modern Family funktioniert es ja gut, ne? Das muss man ja auch sagen. Da
aber sind es dann auch 4 gut. Immer so 4 Kurzgeschichten? So ein festes
Format? Ja, nicht 4, je nachdem, was es halt gibt. Manchmal will der eine irgendwas machen und dann haben die anderen halt irgendwie noch eine kürzere Storylinie, aber ja, das funktioniert auf jeden Fall wesentlich besser.
Ja, also, aber
brauchen wir uns, glaube ich, nicht so lange aufhalten.
Bei dir und Maria hat es relativ schlecht abgeschnitten und hat sich trotzdem.
Einer der Hauptdarsteller, nämlich James Brolin, der Mann in dem Sarg, nenne ich jetzt mal, der hat zum Beispiel auch bei Westworld in dem Film mitgespielt. Und ja, jetzt wollte ich dir eine Steilvorlage geben, dass da eine Serie kommt. Aber
naja, die haben schon genannt, Serie. Dr. Marcus Welby. Also wie gesagt, wir haben das ja gesagt. Das sind, wie gesagt, keine Unbekannten.
Ich wollte auf die Serie hinaus. Es kommt bald eine Serie, die wir demnächst auch hier besprechen werden. Westworld.
Ja? Tour. Haben wir das schon? Haben wir das schon gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Westworld?
Ja, nicht erstes Mal. Nächstes Mal steht was anderes drin. Aber übernächstes Mal auf jeden Fall. Denn die Serie wird nämlich schon groß angekündigt. Ich habe da auf Sky auch schon irgendwie so Trailer gesehen, sogar auf Deutsch. Da haben sie so Play by Day oder wie sie es nennen, ne? Also wo sie dann wirklich am nächsten Tag dann gleich die Sachen bringen. Werden sie bestimmt dann auch zeitnah veröffentlichen.
Muss ich jetzt mal irgendwie, da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Muss man das kennen? Also das
Westworld ist ein absoluter Klassiker.
Ja?
Hat Regie Michael Crichton geführt, der ja auch hier Jurassic Park und sowas, ne?
Ich sehe gerade, da spielt Anthony Hopkins mit in der Serie anscheinend.
Bei Westworld. Achso, Serie. Gut, die Serie weiß ich jetzt noch nicht.
Ed
aber,
Harris, Anthony Hopkins. Cool.
Der Film, also der Michael Crichton-Film, der ist ein absoluter Klassiker. Mit Yul Brynner und da geht es halt darum, da haben die so eine Art Vergnügungspark aufgebaut, so einen wilden Westen sozusagen und die sind aber größtenteils von Robotern, ja, die spielen halt da, die und die können dann halt so Shootouts nachstellen, weil scheiß drauf, wenn so ein Roboter kaputt geht, ne? Aber die entwickeln dann halt auch so ein Eigenleben und es gibt dann auch so Vergnügungsroboter, also so Frauenroboter, die sind halt nur zur Befriedigung der Männer da und sowas und die rebellieren dann halt und das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor, das mal in die Neuzeit transportiert zu sehen, denn der Originalfilm, der ist von 73,
ja, ich hab grad
ist damals 74 in deutschen Kinos gestartet. Ich habe den auch nur irgendwie mal ZDF irgendwie mitten in der Nacht gesehen. Echt gut.
Naja. Also seid gespannt, werden wir auf alle Fälle dann nochmal berichten. Wird wahrscheinlich dann James Brolin auch eine Gastrolle kriegen in der Serie, oder? Also zumindest mal kurz mit auftauchen, wenn er damals beim Original mitgespielt hat.
Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber der hat zum Beispiel auch bei Unternehmen Capricorn mitgespielt.
Das
ist ja bestimmt mit der gefakten Mondlandung und genau. So.
Also, ihr seht schon. Schauspieler, okay. Story hängt so ein bisschen. Wer Amazon Prime hat, kann da ganz gefahrlos, kostenlos reinschauen. Deutsch und Englisch könnt ihr das auswählen. Liegt also an euch, da mal reinzugucken. Aber wie gesagt, also geteilter Meinung, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Aber wie gesagt, ich habe auch die nächste nicht geguckt. Und Anne-Marie und Erik haben da eher von abgeraten. So, dann machen wir mal quasi eine kleine Überbrückung, bis die nächste Serie kommt, die dann auch wieder eine ist, die bei Amazon lief. Eine Frage an dich. Ich habe heute eine E-Mail bekommen, ich hoffe, du hast sie noch nicht gelesen, von dem Piloten, Amazon The Pilot Season. Diese drei begnadeten Serien, die dort kommen werden. Was glaubst du, welche dieser drei Serien, also was war es, was hat man denn erst besprochen, die mit The Tick, Jean-Claude Van Johnson und I Love Dick. Welche dieser Serien hat es denn quasi in die nächste Runde, also in die volle Produktion geschafft?
Hat es eins oder zwei? Oder?
Na, ich sag gar nichts. Was glaubst du denn? Also was würdest du denn sagen, welche von denen drei
ich würde sagen, The Tick hat es geschafft. Weil
richtig.
Super ziehen immer und Jean-Claude Van Johnson hat es geschafft.
Richtig. Und wenn du jetzt I Love Dick gesagt hättest, hättest du auch nochmal richtig. Also alle drei Serien haben es geschafft.
Okay.
Und,
aber die hat mir nicht gefallen.
Stand drin irgendwie, dass das auch die Pilot Season der höchsten Beteiligung war, ob Umfrage oder hier einfach nur Abrufzahlen. Jedenfalls haben es alles in die nächste Runde geschafft. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen dann letztlich dann produziert werden. Ich vermute mal, es wären dann irgendwas zwischen 6 und 10. Also wird es keine 22 Folgen oder so geben. Bei Jean-Claude Van Johnson bin ich auf alle Fälle gespannt. Und entgegen der Meinung des restlichen Teams, ich werde mir I Love Dick noch zu Ende anschauen. Also mindestens mal eine zweite Folge. The Tick ist bei mir komplett unten durch. Das muss nicht sein. Das ist mir irgendwie.
Oh, das war doch cool.
Naja, ich sage ja, das ist immer komplett anders. I Love Dick war ja für dich so ein komplettes No-Go. Wir schauen einfach. So.
War furchtbar.
Ja, furchtbar. Oder relativ.
Dann unerträglich.
Anne-Marie, das hatten wir vor einiger Zeit besprochen. The Path läuft jetzt auch bei Amazon an. Also wir hatten das damals besprochen. Da ging es um diesen so einen Kult, der irgendwie der eine aus Südamerika zurückkam und irgendwie.
Oh, das war auch.
Ja, genau. Ganz, ganz dunkle Erinnerungen.
Kost für mich.
Auch nicht so unbedingt. Also könnt ihr gucken, wenn ihr es immer mal gucken wolltet, aber irgendwie noch nicht dazugekommen seid. Dann kommen wir jetzt zum, ich glaube, eigentlichen Highlight dieses Podcasts.
Oder nee, dann mache ich meine Rubrik dann in der nächsten Pause.
Zum eigentlichen Highlight dieses Podcastes. Eat the World with Emeril
Lagasse,
oder? Ja, komm, wir sagen einfach Eat the World with Emeril L. Einer, ja, man könnte sagen, man könnte nicht sagen, sondern es ist einfach so, es ist schon irgendwie eine in gewisser Weise eine Kochshow, aber mehr so in der beobachtenden Rolle. Und für mich hat es eigentlich ganz stark, um das vielleicht so zu nennen, an Anthony Bourdain, der ja No Reservation Parts Unknown und sowas gemacht hat. Also auch so von diesem Voice-Over, von der Art und Weise, wie er das macht. Also in gewisser Weise schon ein Abklatsch, aber auf einem sehr hohen Niveau. Es hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und Erik wird uns versuchen, mal mit wenigen Worten zu beschreiben, worum es bei Eat the World eigentlich geht.
Ja gut, viele Worte brauchen wir da glaube ich auch nicht, weil es hat ja eigentlich keine Story in dem Sinne, die man jetzt wiedergeben muss, weil da ist ja jede Folge für sich genommen. Ich würde mal sagen, Scripted Reality wird es wahrscheinlich sein.
Es ist schon gescriptet. Also ja, die reisen, ganz kurz, die reisen halt durch China, Spanien, Italien, Schweden, Kuba, Südkorea und allein deswegen finde ich sowas halt immer schon spannend, weil du halt diese anderen Kulturkreise siehst, die anderen Länder. Mhm. Und ja, der Aufhänger ist halt, dass unser Emeril, was ist er? Eines Zeichens.
Koch und,
Restaurantbesitzer.
Schriftsteller, und, Restaurantbesitzer, ja, alles mögliche. Also er hat sich das irgendwie selbst erarbeitet, das wird am Anfang irgendwie mal gesagt. Ich habe von dem vorher noch nie was
ich
gehört.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du von dem schon mal gehört hast. Ich nämlich auch noch nicht.
Wahrscheinlich muss man da so in dieser Szene, also meine liebe Kollegin, die ja bis zum Alter von 10 Jahren in den USA aufgewachsen ist und ein, wie sie sich selbst bezeichnet, ein Foodie ist, also quasi macht hier auch Foodblog und Instagram und sonst was alles und kennt sich sehr gut aus mit Essen. Die hat auch mal für eine Food-Zeitschrift geleitet in der Schweiz und die kannte den natürlich und war auch ganz heiß drauf. Sie wollte sich deswegen Amazon Prime holen, wegen dieser Serie und hat mich da ein bisschen gefragt hier mit Amazon Prime und wie das so ist und was da noch so drin ist und was das kostet und genau. Also da muss schon ein bisschen bekannt sein in dieser Foodie-Szene oder Food-Blogger-Szene oder überhaupt, wer sich so ein bisschen mit solchen Sachen beschäftigt und der ist wohl auch in anderen Shows in den USA irgendwie präsent gewesen und hat wohl ein paar Bücher rausgebracht und hat irgendwie seine Restaurants haben Preise gewonnen und ja, er tingelt halt so durch die Welt und besucht andere Köche und sein Anspruch ist halt, neue Eindrücke mitzunehmen und auch vor allem zu sehen, wie wird in anderen Ländern gekocht, mit welchen Gewürzen, was wird da genommen, was sind so die traditionellen, was so die traditionelle Küche des Landes, wie wird das verbunden mit moderner Küche und in der ersten Folge begibt er sich zum Beispiel nach Schweden und da gibt es einen, der hat halt wirklich überhaupt keine Elektrizität in seinem Restaurant bei der Küchenzeile, also natürlich elektrisches Licht schon, ne? Aber bei der Küchenzeile nicht, der macht so alles mit offenem Feuer und mit Rauch und hat da so brennende Scheite und der legt da dann so in den Ofen rein und grillt das alles so, aber richtig mit viel Hitze und Rauch und auch so ganz besondere Sachen. Der macht dann so eine kleine Tonschale, die legt er dann so ins Feuer, dass sie wirklich kochend heiß wird und macht dann so in dieser Tonschale die Butter heiß und brät da drin irgendwelches gehacktes Rentierherz und mit Gewürzen und sonst was. Also das ist absoluter Hammer, was man da so sieht, was es überhaupt da alles gibt und ich bin ja da auch, wenn ich irgendwie beruflich unterwegs bin, mache ich auch schon in allen möglichen Teilen der Welt, das ist immer absolut spannend, also man muss da wirklich offen sein. Ich bin normalerweise zum Beispiel kein Fischesser, also ich mag einfach diesen Geschmack, diesen salzigen Seegeschmack mag ich einfach nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, ich probiere halt gern auch Sachen, also da, das finde ich halt auch so toll, so wie er fährt halt irgendwo rum und probiert da Sachen und ist schon ziemlich inspirierend auch. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, hey, ich habe das jetzt gesehen, was er da macht und ich koche das mal nach.
Nee, ich glaube, diesen Anspruch hat das gar nicht. Aber ich, wie du schon sagtest, also dieser Blickpunkt, dieser Fokus, also zu sehen, dass man, also dass die wirklich so nordisch ganz traditionell, ich sag mal, wie Wikinger vor, keine Ahnung, 500 Jahren da gekocht haben, eben einfach den Herd heiß gemacht haben, eben so eine, war das eine Tonschale oder eine Metallschale? Keine Ahnung, jedenfalls extrem heiß und dann quasi in dieser heißen Schale das quasi als Pfanne benutzt haben, um die Sachen halt so nicht tot zu braten, aber zumindest so auf Temperatur zu bringen, dass es irgendwie essbar ist, dieses Herz, dieses, was war es, Rentier? Keine Ahnung.
Rentierherz, ja, dann haben sie irgendwelche Preiselbeeren mit rein und irgendwelche.
Und das sah halt gut aus. War ja nicht so, dass du sagst, oh, so gewöhnungsbedürftig oder auch Ofen, so, wie sie diesen Lachs zubereitet haben, also im Smoker, also in so einer Art Räucherkamin, Ofen und dann kurz mit Heu angezündet oben drüber. Also
haben sie oben drüber Heu gelegt, das angezündet, dass quasi noch dieser frisch verbrannte Heugeruch da reinzieht in das Fleisch. Und so. Also waren schon tolle Ideen, also wenn man das so sieht, was da alles gibt. Ich meine, ich hätte jetzt Schweden jetzt nicht gedacht, dass da so kulinarische Hochgenüsse zu erwarten sind, ne? Aber das klingt schon interessant.
Vor allem es war ja auch so, komischerweise war dieser Emeril Lagasse sehr zurückhaltend. Bei dem habe ich eher so den Eindruck gehabt, das ist so ein, da merkt man, er isst gerne. Gut beleibt, irgendwie so die ganze Zeit mit hochrotem Kopf, wo du denkst, der hat jedes Mal mit einem Herzinfarkt. Was er aber gemacht hatte, er hat sich dann quasi einen Küchenchef fortgenommen und in dem Fall war das einer auch aus Schweden mit garnischen Eltern, also der war irgendwie als Kind darüber gekommen.
Adoptiert oder so?
Ja, adoptiert, hat irgendwie auf der Welt, also 50 Restaurants leitet der jüngste Küchenchef mit Sternen irgendwie, den es je gab oder mit 3 Sternen und der hat quasi dann Freunde in Schweden gehabt und hat quasi dann ihn so rumgeführt irgendwie und wie gesagt, der Emmerich, der spielt, ich ganz eigentlich nur diesen etwas daneben stehenden Zuschauer.
Aber der muss auch mithelfen manchmal, ne?
Ja, der ein bisschen mithilft und der das Voice-Over nachher macht. Deswegen hat es mich halt ebenso an dieses Anthony Bourdain erinnert, der, wenn man den kennt, der macht halt auch, der ist dieser Erzähler dieser Geschichte, aber der ist halt viel involvierter dabei. Also der macht mit, der kocht mit, der isst mit. Und er war jetzt, dieser Emmerich, eher so, die dritte Person neben den anderen. Was irgendwie cool ist. Ist
halt auch mal gut auf den Punkt.
Ja, ja, genau. Er fasst das nochmal zusammen.
Sag, ja, okay, das schmeckt jetzt so und so und wir haben jetzt das und das. Darum habt ihr das jetzt so gemacht und so. Also quasi auch für den völlig ahnungslosen Zuschauer, der da nur sagt, hä, was geht da jetzt, fasst er das nochmal ein bisschen zusammen und ganz gut.
Ausgesprochen gut. Und wie gesagt, keine klassische Kochshow, das dürft ihr nicht erwarten. Es ist ein, also Land und Leute ist es, bei Anthony Bourdain ist es oft Land und Leute noch mit.
Hier ist es wirklich nur Kochen. Wie so ein Travel, also es gibt ja, ich gucke das auch sehr gerne so auf Discovery Channel, da gibt es so Sachen, so Backpacker, die dann irgendwo rum, weißt du, da geht es halt auch eher so um Sehenswürdigkeiten, Land und Leute und Essen, ja. Mhm. So ähnlich ist hier auch, aber halt mit einem deutlichen Fokus halt auf das Essen.
Ich wollte sagen, 80-90% Essen, das ist wirklich, Restaurant rein, wird gekocht, aber geht auch nur eine halbe Stunde.
Leute, weil die fahren halt auch mal raus mit irgendwelchen Fischen und fang da frischen Fisch, um den dann gleich irgendwie da zuzubereiten und so.
Also, wobei man dann, das fand ich auch wieder cool, die waren auf so einem Trawler, also nicht Trawler, also schon einem kleineren Fischerbooten, haben da Langustini, also so kleine
Langusten.
Gemacht. Langusten. Und dann haben sie es quasi auch in dem Stil, wie es die auf dem Boot, meine, die werden natürlich auch kochen können, ne? Und dann kurz zubereitet, kurz warm gemacht mit ein bisschen Gemüse, tralala. Also einfach sehr puritanisch in dem Fall und super interessant. Und ich glaube, der Reiz dieser Show sind ja insgesamt, glaube ich, nur, was waren es, 3 Stunden Sendelaufzeit nachher, ist eben dieses Springen durch die Kontinente, durch die Länder, durch die Besonderen. Wobei ich immer so Sachen wie China oder Kuba oder Südkorea mag, weil das hat auch vom Kulturkreis und von der Art zu essen halt doch nochmal etwas ganz anderes ist, als wir das vielleicht so als Europäer traditionell gewöhnt sind. Da sieht man noch ein bisschen mehr Spanien, Italien, Schweden ansatzweise auch, wobei mich hier Schweden wirklich überrascht hat, sind halt Sachen, die man sich halt erstens durch Besucher problemlos erschließen kann und zum anderen eher so dieser normale Schiene, in Anführungszeichen, geht. Also Italien, Pizza, na gut, ne? Aber trotzdem, tolle, tolle Show. Die Bilder sind wahrscheinlich auch eins dabei, gerade so in dieser Pilotfolge mit Schweden ist es halt auch so, wenn der dann an einem offenen Feuer kocht und macht und dann das Feuer da rumzüngelt und alles so illuminiert quasi auch durch das Feuer und dann auch diese Farben, also die ist halt bei den besseren Köchen, die gucken halt auch auf was das Auge quasi serviert bekommt und das sah einfach unheimlich toll aus und ich habe schon zu Erik im Vorfeld gesagt, also wenn ich mal in Schweden bin, das war ein Restaurant in Stockholm, kostet bestimmt Schweinegeld, ist bestimmt auf 2 Jahre ausgebucht, aber das wäre so ein Ding, wo ich gerne mal hingehen würde, das mal live zu erleben, dann würde sicherlich nicht der Chef da persönlich darstellen, sondern sein Fußvolk, wie es bei anderen großen Köchen auch ist, aber trotzdem so diese Art und Weise ist schon einfach genial und ich war jedenfalls sehr, sehr, sehr positiv überrascht von dieser Art von Show und ich kann es nur wärmstens empfehlen, wenn man halbwegs ein Faible für, kulinarischer Reisebericht-Typ ist, also eine kulinarische Weltreise der besonderen Art, die man sich angucken kann. Wie
gesagt, überhaupt Welt entdecken, also so Travel-Sachen, wem sowas liegt. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen rumgekommen und für mich war es auch mal so, da, wo es mir gut geschmeckt hat, da habe ich mich auch gleich viel wohler gefühlt in den Ländern. Ne? Deswegen hat es mir zum Beispiel in Belgien nicht so gefallen, weil das auch alles so sehr fisch- und muschellastig war und so das ganze Essen, die Küche basierte halt alles sehr darauf und das ist halt nicht so mein wahnsinniger Fall und das, was es so an anderen Sachen gab, war halt alles so frittiert und irgendwelche, weißt du, so Pommes frites und frittierte Kartoffeln und so. Das war nicht ganz so meine Geschmacksrichtung und deswegen assoziiere ich irgendwie Belgien, zieht es mich nicht so unbedingt hin. Ne?
Ich finde es immer erstaunlich, dass Fisch so sehr polarisiert. Also ich kenne auch gar nicht, ich mag Fisch persönlich unheimlich gerne, weil einfach vielfältig ist. Ich habe gerade überlegt, dieses meereshaltige, salzige, hast du bei Lachs zum Beispiel überhaupt nicht. Ein gutes Thunfischsteak gut, und
Lachs,
sowas.
Lachs esse ich auch.
Thunfischsteak.
Also das Thunfisch, ja, nee, nicht so unbedingt. Wie gesagt, ich bin nicht so wild drauf auf Fisch. Das liegt aber daran, ich weiß nicht, kennst du DDR-Zeiten noch? Da gab es so, bei unserem Kindergarten gab es manchmal so Fischsuppe, weißt du, so eine milchige Suppe.
Echt?
Und waren so Fischstücken drin, so richtig so mit silbriger Haut und
na gut, da kann man es vielleicht. Das ist das furchtbar. Einzige Gericht, was ich nicht esse, ist Bohnensuppe, aber das ist echt dem Kindergarten geschuldet, diese spelzigen Dinge.
wir mussten nochmal aufessen und ich hatte irgendwie so ein Stück vom Fischkopf drin, da war noch richtig so das Auge und ich habe das dann irgendwie gegessen und ich fand es so eklig und so. Also, ach nee, deswegen irgendwie Fisch ist nicht so mein Ding. Also so andere Meeresfrüchte, ja, Lachs esse ich auch, ja, aber ja, ich bin da irgendwie, bin halt kein so großer Fan davon. Also
ich bin da immer mich lieber so durch sehr offen bei sowas.
Das andere mal. Bereiche oder so.
Wunderbar spannend.
Wie gesagt, ich probiere es ja auch.
Ja, ja, klar, das ist schon öfter schon viel wert.
Und, ich meine, bin ja auch öfters in Frankreich, war damals auch in der deutsch-französischen Gesellschaft, wo wir dann immer irgendwie eingeladen worden sind nach Frankreich und umgekehrt, wo wir die Franzosen zu uns eingeladen haben. Und wenn wir da waren und die haben uns da irgendwelche Spezialitäten serviert, die dann wirklich sehr abgefahren waren, was dann irgendwie die Mitreisenden nicht unbedingt essen wollten, also irgendwelche Schnecken oder sowas, das habe ich alles gegessen.
Haben die mir das dann gegeben? Escargot, musst du sagen. Dann weiß keiner, was es ist und dann haut das schon wieder hin.
Ja, ich hab natürlich gelesen, also das kam ja und dann habe ich denen zur Sicherheit gesagt, was es ist, nicht, dass die dann sagen, dass es schlecht geworden wäre, der Delegation.
Ich habe es auch gegessen. Ich muss sagen, das ist eine Sache, also der kann ich nichts abgewinnen. Ich finde es nicht eklig oder so, genau. Aber ich finde diesen Mehrwert nicht. Hingegen
schmeckt wie irgend so ein Pilz, wie so ein Champignon.
Ja, wahrscheinlich je nachdem, was du halt oben drauf machst, ansonsten ist da halt nicht viel. Ja. Wohingegen bei Austern zum Beispiel schmecken per se ja auch nichts. Da hast du halt das Salzwasser, die so leicht schleimig, sage ich jetzt mal so, aber da macht es die Atmosphäre. Eine Flasche Wein, ein bisschen Baguette und dann so ein paar frische Austern, hat was. Oder so Mules, also so Muscheln. So, da ist es wieder die Suppe quasi, in der die Muscheln da so serviert werden und sowas. Also das hat alles schon seine Vor- und Nachteile und ich glaube, es gibt sicherlich bessere und schlechtere Varianten davon.
Nicht ganz so mein Fall. Ich bin dann eher so das Landei, würde ich mal sagen.
Der Bauer nicht kennt, isst doch nicht.
Nö, ich esse ja alles. So bin ich ja nicht. Ich esse schon alles Mögliche. Also ich probiere auch alles. Jetzt nicht so, dass ich sage, das esse ich nicht oder so. Also auch wirklich völlig kuriose Sachen. Und auch gerne so am Straßenrand oder so, wo sich viele nicht rantrauen. Ich war, wo ich mal in der Türkei unterwegs war, mit einem Arbeitskollegen, sind wir dann abends, also der war Türke, ne? Und da sind wir dann ein bisschen raus und so. Und da waren wir dann in so einer Straße. Da gab es so, würde man sagen, so ein, zwei Restaurants, würde ich sagen. Also sahen ordentlich aus. Und da waren links und rechts daneben waren so Imbiss. Weißt du so, und da waren halt relativ viele Einheimische drin und er hat so gesagt, ja, wo wollen wir denn hingehen? Und ich sag, du, so ein normales Restaurant muss für mich nicht sein, lass uns lieber in so was Normales gehen. Also, ach Gott sei Dank, dass du das sagst, ja, ich gehe auch lieber so in ein Normales. Und das war so lecker, ne, und vor allem, er hat sich dann ja auch noch mit dem Mann noch unterhalten und so und der hat sich auch total gefreut und hat uns da was kredenzt. Da war direkt im Tisch eingebaut so ein Grill, ja, und ein Dunstabzug oben drüber und du hast dann quasi direkt am Grill gesessen.
Das ist doch wie bei diesem koreanischen Barbecue oder nee, heißt das? Ah, so ähnlich. Oh,
ja. Da hat er immer irgendwas draufgelegt und so, ne, und ja, dann
das. Ich glaube, das ist sowieso so ein Tipp, wenn du siehst, so dass irgendwo
vorher schnell
in der Stadt ganz viele Einheimische essen, kann es so schlecht nicht sein. Ne? Das ist keine Touristenfalle, sondern das ist das, was die halt essen und was Spaß macht.
Das Beste ist immer wirklich, wenn man jemand hat, der die Sprache kennt oder der Einheimische vielleicht sogar ist, ja, aus der Stadt. Ansonsten, was halt auch, habe ich zum Beispiel mit einem Arbeitskollegen, der leider nicht mehr bei unserer Firma ist, wir haben das manchmal so gemacht, dass wir dann irgendwie, weiß ich, auf der Messe oder so, wenn wir irgendwo waren oder irgendjemand gefragt, ja, würden gerne abends irgendwo was essen gehen, was könnt ihr denn empfehlen? Da haben wir einfach irgendwie Einheimische gefragt, so, was sie so empfehlen können und so, wo ihr hingeht. Und da war es häufig so, gerade so in arabischen Ländern, die haben gesagt, Moment, du gehst nicht hier alleine irgendwo hin, du kommst mit mir, ich zeig dir, wo es gut ist. Ja, und das waren echt die besten Abende. Ja. Also da war so leckere Sachen gegessen und ein riesen, also tolle Leute kennengelernt und sehr gastfreundlich alle und weiß gar nicht, ob wir dann überhaupt, also es war dann teilweise so, dass wir dann manchmal gar nichts bezahlt haben, es war mir dann auch nicht so recht und so, da habe ich denen dann am nächsten Tag dann irgendwie noch was Cooles mitgebracht oder so. Ja, also sehr empfehlenswert, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ich kann es nur empfehlen, ich habe früher viel auch so mit Rucksack unterwegs gewesen und einfach mal Land und Leute kennenlernen und Sachen probieren. Egal, wenn ihr seht, dass es Einheimische essen, dann könnt ihr es auch essen. Warum nicht? Probiert es aus. Traut euch. Bleibt nicht in euren Club-Hotels mit Bändchen.
Wo das alles noch so europäisch gekocht und gemacht wird, das finde ich immer so.
Wo ihr nur irgendwelche, was weiß ich, die Pommes und Nuggets, die es hier bei McDonald's gibt, auch kriegt, sondern geht raus und probiert die Welt, weil nur so lernt ihr wirklich ein Land kennen. Also wenn ihr da irgendwo gewesen seid und habt nicht mal die landestypische einheimische Küche irgendwie probiert, außerhalb eures europäisch gefärbten Hotels, sag ich mal, ja, dann habt ihr eigentlich keinen richtigen Urlaub erlebt. Damit können wir eigentlich Eat the World with Emeril Lagasse abschließen. Es gibt eine Season momentan bei Amazon Prime verfügbar. Schaut euch das ruhig mal an. Vielleicht kriegt ihr davon ein paar Ideen, obwohl das schon sehr abgefahren ist.
Ja, aber ich glaube, das ist bei mir ist Kochen immer so, also auch Kochbücher anschauen, sind so Ideen abholen. Also die genau das mit diesem Heu und sowas, das fand ich immer spannend. Das ist eine Sache, die kann man auch zu Hause probieren und Smoker geht sowieso immer irgendwie und einfach so diese Art und Weise der Zubereitung. Also ich denke mal, man muss es nicht machen, aber man bekommt halt...
Weißt du, welches Heu da bestimmt gut geht? Wir kaufen fürs Meerschweinchen manchmal, da gibt direkt so irgendwie, wie heißt das, Alpenheu oder sowas, so eine Packung im Tierladen.
Ja, aber
das riecht so gut, wenn du das aufmachst.
Tiere, oh. Ich weiß es nicht. Es gibt eben direkt auch zum Kochen so Heu, weil wir hatten das auch schon mal für irgendwas so gebraucht. Bio-Tralala, damit halt nichts drin ist, weißt du, also keine die Sachen, die du nicht im Essen haben willst, aber wie auch immer. So. Na gut. Du hast noch ein paar Tipps, bevor wir zur letzten Serie des Podcasts kommen. Ein
bisschen eigene Sachen hier placken, ganz schamlos. Also zum einen könnt ihr auf kinocast.net, also bei mir auf dem Blog und Podcast über Kinofilme, könnt ihr zurzeit gerade einige Sachen gewinnen. Der Daniel hat zufällig auch mitgemacht und hat auch gewonnen. Also ich habe nicht gezogen, ich bin nicht...
Bist nicht verantwortlich dafür. Also
nicht, dass jemand hier sagt und so weiter. Sondern
Inzest.
Wir haben sehr viele Rezensionsexemplare von diversen DVDs und Blu-Rays und die schauen wir dann, also wir im Team, und verlosen die dann auch gleich, weil wir wollen ja nicht unbedingt behalten oder so, wir wollen sie euch zur Verfügung stellen. Da gibt es eigentlich in jeder Folge irgendwas zu gewinnen und ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben, wo halt drin steht, welchen Film ihr da gewinnen wollt, wie der heißt, und genau, das nur dazu. Ansonsten, die letzten Filme, die ich im Kino gesehen habe, die ziemlich empfehlenswert sind. In der vergangenen Folge ging es um The Purge Election Year, fand ich ziemlich gut, also wer Purge an sich mag, sollte da mal einen Blick riskieren. In derselben Episode hat auch die liebe Luise, die ja, aufmerksame Hörer hier von Fortsetzung gefolgt auch kennen, hat berichtet über Findet Dory, über den Film. Sie hat ihn nämlich schon vor ein paar Wochen in einer Pressevorführung in Berlin gesehen gehabt und auch über Chick, den neuen Film.
Wie fand sie, ohne jetzt zu viel zu verraten, ist auch so semi-erfolgreich, ja? Also Findet Dory.
Welcher? Dory? Hat sie irgendwie 9 von 10 gegeben.
Ich hatte auch von was gehört, also im Podcast darüber und also irgend so ein Filmkritiker aus den USA und der meint, das hat viele Elemente des Klassischen, aber hat auch viele Sachen dann nicht so inspirativ und neu gemacht, wie es bei Findet Nemo noch war, sondern hat es da ein bisschen verwässern lassen.
Macht euch da selber ein Bild davon am besten. Ansonsten Welcome to Norway hatten wir noch. Ein lustiger Film, wer auf skandinavische Filme und den Humor steht. Da baut halt einer sein völlig marodes Hotel in Norwegen um in ein Flüchtlingsheim, weil er für jeden Flüchtling irgendwie 10.000 Euro bekommt, wenn er den irgendwie unterbringen kann. Und dann kriegt er halt so einen Bus da rangekarrt von Flüchtlingen, die eigentlich lieber irgendwo in einem sonnigeren Gebiet wären. Ziemlich lustiger Film, also wer so auf so einen nordischen Humor steht. Und ein nicht empfehlenswerter Film, der demnächst im Kino startet, ist Sausage Party. Der hat auch einen gewissen Serienbezug, denn da haben ja auch einige, die so diverse Serien gemacht haben, mitproduziert. Da geht es um irgendwelche Lebensmittel, die plötzlich feststellen, dass sie ja draußen von Menschen gefressen werden, wenn sie aus dem Supermarkt raus mitgenommen werden. Der Trailer sieht super lustig aus, aber der Film ist totale Scheiße. Also Vorsicht.
Jetzt muss ich dich fragen, Vorsicht. Ob du es schon gesehen hast, weil das ist ein Film, den ich mir demnächst mal angucken will. Die glorreichen 7, hast du da schon reingeguckt?
Nee, hab ich nicht gesehen. Der läuft ja, glaube ich, auch irgendwie. Ach nee, der ist jetzt in Kinocharts, ist ja drin. Die Luisa wollte den eigentlich gucken, hat es aber nicht geschafft und ich auch noch nicht.
Weil das ist einer der wenigen, also ich bin jetzt auch nicht so Western-Typ-Film, aber wie gesagt, ich kenne halt das Original. Das ist aus den 60ern hier mit Steve McQueen und Charles Bronson und
Jewel Brenner. Ach so, du kennst quasi das Remake.
Genau, das Remake, ja. Und das Remake kommt jetzt halt rein ins Kino und oder läuft
nee,
schon.
Nee, du kennst das Remake mit Jewel Brenner, weil der Originalfilm ist ja von Akira Kurosawa und ach, heißt noch? Die 7 Samurai.
Oh, noch ein, okay, dann kenne ich das Remake des Remakes, keine Ahnung. Jetzt kommt das Remake
des
Remakes.
Sorry, du redest hier mit einem Filmfreak. Nee, für die meisten ist das natürlich das Original.
Ja, ich wollte gerade sagen,
der Western anderen, ist.
Und, weiß ja. Gar nicht, ob ich den kenne, aber da bin ich gespannt. Also, ich bin so nicht der Typ, der Trailer sah halt ganz gut aus. Und mal gucken, und da spielt ja auch, wer spielt mit hier? Na? Denzel Washington und sowas.
Alle spielen da mit, alle.
Alle Großen, alle, die schon mal irgendwie was gemacht haben. Na gut, also das ist kein Film-Podcast.
Also schamloses Self-Plugging gerade hier. Also hört da mal rein. Und ihr könnt auch was gewinnen hier. Dann ist auch ganz einfach. Nee, bei Glorreichen 7 hat er hier Antoine Fuqua Regie geführt. Und das ist schon mal gut, dass er da. Ansonsten Denzel Washington spielt mit. Chris Pratt von Guardians of the Galaxy. Ethan Hawke spielt mit. Vincent D'Onofrio. Irgendjemand dabei, den du...
Naja, Ethan Hawke, ja, aber jetzt hast du schon gesagt, ja, eigentlich. Aber, ja.
Okay, also.
Gut.
Empfehlenswert.
Dann kommen wir zur nächsten Serie. Das wird so ein bisschen ein kleiner Monolog. Da bin ich jetzt, wie gesagt, da die anderen halt ausgeschieden sind, der Einzige, der es letztlich geguckt hat, war auch dem geschuldet, dass der Pilot so um die 100 Minuten oder sogar noch länger geht, also etwas mehr als eine Stunde, ich weiß gar nicht genau, wie viel es eigentlich war. Eine Serie, Query, ich hatte es schon gesagt, die allein, wenn man so den Titel sich anschaut, ein bisschen zweideutig ist. Also ich hatte gesagt, so von die Beute, der Bruch und Verfolgte. Aber Verfolgte könnte hinkommen und Beute könnte irgendwie passen, passt zu dem Klischee. Und ich war am Anfang etwas skeptisch, ob dieser Film etwas taugen kann. Nicht nur, weil die Spiellaufzeit so lang ist, sondern auch der eigentliche Trailer nicht so richtig viel hergibt. Aber ich muss sagen, wieder einer dieser Serien, die, glaube ich, auch relativ kurz, also im Sinne von Anzahl der Episoden, glaube ich, auf 8 Episoden oder so, also eine Handvoll Episoden angelegt ist bei einem Sender Cine, was war es, Cinemax? Nee, nicht Cinemax, irgendwie Cine, irgendwas, egal. Doch, Cinemax, da heißt direkt so. Läuft, genau, 8 Episoden sind es, war auf Cinemax, also relativ überschaubar, was ich persönlich immer mag, weil dann hat man so eine abgeschlossene Handlung und es entfaltet sich so ein wenig langsam, denn es kommen 2 nach Hause, 2 Vietnam-Veteranen, wir spielen das Jahr, glaube ich, 70, also um die 70, 72 oder so, die hatten da ein klitzekleines Problem, die hatten nämlich dort irgendwo ein Dorf im Auftrag, sagen wir mal, wie heißen die Chefs da der Armee, Generäle da irgendwie platt gemacht und dann stellte sich hinterher heraus, dass die halt irgendwie Kinder umgebracht haben und das alles in der öffentlichen Phase dann nicht so gut war. Und dann hatte ich mal geguckt, weil ich nicht genau wusste, wie lang der Vietnamkrieg eigentlich ging und war dann ganz überrascht, dass der ja fast 30 Jahre lang ging. Muss ich sagen, was? Ja, ich dachte auch, der ging ja, also 5, 6, 7, 8, 10 Jahre. Und da habe ich mal geguckt, aber der Vietnamkrieg ging fast 30 Jahre lang.
Der ging doch irgendwie in den 60ern los. Das heißt ja, der ging in 70, 80, da müsste ja in den 90ern immer noch gelaufen sein.
Warte mal, doch, ich habe extra geguckt. Wenn ich mich jetzt nicht total, weil wir machen jetzt ganz Google, bester Freund, guck mal parallel. Jedenfalls, und dann hatte ich halt geguckt, das so reinpasst in die Zeit. Hier, von 55 bis 75 ging der. Sind nach Adam Riese 30 Jahre. eigentlich nur 20, aber wer zählt hier schon mit?
Ach so, da habe ich irgendwie...
ich hätte auch. Vielleicht war die heiße 55. Phase, eine kürzere. Jedenfalls kommen diese zwei zurück, diese zwei Vietnam-Veteranen in einer Zeit, wo sie halt auch sehr schon beschimpft werden, sich dann im Flughafen nochmal umziehen, quasi aus der Uniform rauspellen. Aber die beiden haben es besonders schwer getroffen insofern, dass sie eben auch noch als Gesicht herhalten mussten. Also es waren die beiden, die in diesem Platoon da quasi die Mütze auf hatten sozusagen und dann quasi die gekreuzigten back in den USA dann letztlich waren. Und man sieht halt das, was man vielleicht jetzt sagen wir so als Überbau bei Rambo schon sieht. Wenn der nach Hause kommt, ne, das war zwar der Afghanistan-Krieg, aber nach Hause kommt und innerhalb der USA quasi für sein Land gekämpft hat und keiner quasi so diese Ehre ihnen entgegenbringt, die man vielleicht heute bekommen würde als, keine Ahnung, Golfsturm, was immer, Veteran. Das war halt da gar nichts. Das war halt dann so der Abschaum. Und man merkt das nachher auch, die kommen halt zurück, versuchen sich zu arrangieren. Der eine, dunkelhäutig, ist Familienvater von 2 Kindern, arbeitet in einer Möbelfabrik, aber dann auch so, also bewirbt sich im Anzug, denkt so mittleres Management und dann sitzt er da in irgendeiner Presse, wo, keine Ahnung, Stuhlteile irgendwie in Form gepresst werden und arbeitet da so von, also 5-to-8, also so ein 12-Stunden-Job irgendwie. Und auch unser eigentlicher Hauptdarsteller, Conway, gespielt von Logan Marshall Green, den ich persönlich wiederum nicht kenne, aber der das ganz gut macht, der will eigentlich auch einen Job suchen, ist ganz gut als Schwimmteam, also vorher gewesen und versucht in der Schule da irgendwie so eine Coach-Position zu bekommen und man macht ihm auch dann so ganz dezent darauf aufmerksam, dass er hier eigentlich nicht erwünscht ist, dass er ja auch keinen Job kriegt und dass er nichts, also er bricht so ein wenig zusammen, wird aber noch aufgefangen von seiner Frau, die eine bildhübsche junge Dame ist, die ein kleines Häuschen haben mit Pool hinten dran, scheint alles ganz Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Dann kommt irgendwann so eine relativ ominöse Gestalt und dann wird die ganze Sache schon ein bisschen spannender. Was ich jetzt vergessen habe zu sagen, ist, dass die Eröffnungsszene eigentlich die ist, wir sehen unseren McConaughey, wie er blutend im Wasser liegt, dann aufsteht und einen, ich sag es mal, Politiker umbringt, irgendwo in den, ich sag so Everglades, irgendwo so ein bisschen Sumpf angehauchten Umfeld im Mississippi River oder was das ist, und man nicht so richtig weiß, erstens, warum er das gemacht hat, zweitens, ob es wirklich ein Politiker war. Man sieht irgendwann nur so ein Badge mit hier, keine Ahnung, Vote irgendwas. Und deswegen war das meine Vermutung, dass das ein Politiker war. Dann kommt dieser Cut und dann kommt das, was ich gerade erzählt habe. Die kommen nach Hause und irgendwann innerhalb dieser Show, nachdem man merkt, die kommen halt so nicht so richtig an, können keinen Fuß mehr fassen, aufgrund ihrer US-Army-Vergangenheit, kommt so eine ominöse Gestalt, wie man ihn sich vielleicht so aus, irgendwie der Pate vorstellt, mit Leibgarde, Bewachung, und reicht ihm quasi so eine Kulturtasche rüber, so eine Lederkulturtasche mit, weiß ich nicht, keine Ahnung, jetzt $40,000, und sagt: Hier, wenn du für mich arbeitest, du machst nur das, was du im Krieg auch gemacht hast, du bist quasi so Auftragskiller, und pro erfüllten Job bekommst du, weiß ich nicht, $4,000, und wenn du das Geld abgearbeitet hast, kriegst du halt noch mehr, und dann geht es irgendwie weiter. Und der McConway, also der ich sage jetzt mal Hellhäutige der beiden, lehnt dieses Angebot halt ab. Dann trifft er sich mit seinem alten Freund, dem Familienvater, und da kommt schnell raus, dass er dieses Angebot nicht abgelehnt hat, und er dann quasi, um aus dieser ganzen Sache rauszukommen, zu sagen: Pass auf, ich als Partner helfe ich dir für den ersten Einsatz mit, und das geht natürlich mächtig nach hinten los, so viel als Spoiler. Der wird, also der Dunkelhäutige, der sein bester Freund, mit dem er zurückgekommen ist aus dem Krieg, der wird quasi erschossen, und es geht alles so nach hinten los. Das Geld ist nachher irgendwie weg, weil der kann der Frau ja nicht sagen, also der Witwe nicht sagen, irgendwo muss das Geld rumhängen, was er bekommen hat für irgendwelche Auftragskiller, kommt dann irgendwie auch nicht so richtig ran. Geld ist jedenfalls futsch und weg. Und der, ich sage jetzt mal, Mafia-Boss möchte natürlich sein Investment wiederhaben, und so ist zu vermuten, also er kriegt dann auch einen Auftrag, und dann stellt sich halt heraus, dass seine Frau ein bisschen fremd gegangen ist, und den ersten, den er umbringen soll, ist dann auch eben derjenige, mit dem die Frau halt geschlafen hat, seine Frau. Und dann sieht man so ein bisschen, wie das alles so ein wenig eskaliert, aber man weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Also eigentlich dieses klassische Bild: Da kommt ein US-Soldat nach Hause, der wirklich noch Moral und Ehre hat irgendwie und dieses Angebot ablehnt, und dann quasi so ein wenig klischeehaft vielleicht in dieses Metier da reingeschubst wird, und er versucht sich dessen noch zu erwehren, aber wie die Mafia halt so ist, die sind halt irgendwie doppelt und dreifach gedeckt, und dann geht's los. Ich muss sagen, am Ende dieser Folge, wenn sie auch extrem lang war für einen Einstieg, aber es sind halt auch nur 8 Episoden, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat dann Lust auf mehr gemacht, weil man halt wissen will, wie aus diesem moralisch gesitteten Menschen dann dieser Mörder wird, ob er das dann noch durchzieht, was mit seiner Frau passiert, denn er spricht das nicht ganz offen an. Also es gibt irgendwann eine Szene in diesem Piloten, da sucht er ganz verzweifelt irgendeine Platte und kann sie nicht finden, findet sie natürlich dann bei dem Liebhaber und bringt sie dann mit nach Hause wieder, lässt sie nur spielen, sagt kein Wort, und der Frau ist wahrscheinlich klar, dass das er irgendwie Kontakt mit dem Liebhaber hatte, weil die schon wusste, dass er diese Platte da oder sie die Platte da verborgt hatte. Wie gesagt, basiert alles irgendwie auch noch auf einem Roman von Max Allen Collins. Also wer da nochmal irgendwie nachlesen will, in Anführungszeichen, der kann das machen. Aber ich muss, wie gesagt, sehr, sehr angetan, sehr, sehr interessant, auch so die Sichtweise des Vietnam-Veteranen in dem Fall. Eine Serie, die sicherlich nicht jedermanns Geschmack trifft, aber wer so ein bisschen den langen Atem hat, dem wird diese dann durchaus gefallen. Wie gesagt, ich werde das Taschenbuch auch nochmal verlinken. Gibt es sogar, glaube ich, auf Deutsch sogar schon für unter 7 €. Also relativ kleines Geld. Erik, von dem, was ich jetzt so gesagt habe, spricht dich das an? Ist das was für dich? Ist das so eine Art Genre, mit dem du was abgewinnen könntest? Auftragskiller, wieder
null. Also null. Also ich weiß auch nicht. Das klingt alles so unspannend und ja, mit Frauen fremdgegangen und und Mafia und irgendwie, ich weiß nicht. Also nee, nicht wirklich. Übrigens habe ich mal nachgeguckt. Also der Vietnamkrieg, also beginnt ja eigentlich erst mit der, dass die USA mit involviert worden ist, und das war halt wirklich erst irgendwie in 59 oder 60 oder so. Und ja, die endgültige Kapitulation war dann 75, ist richtig, aber die USA, die haben sich 73, dann gab es den Waffenstillstand, da haben sie sich rausgezogen dann. Das heißt, eigentlich war es nicht so lange. Waren keine 30 Jahre auch, selbst nach deiner Rechnung hier mit
29,5 oder
75 sind nur 20.
Nee, wenn es 55 losgeht.
75 sind nur 20 erstmal.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Und die eigentliche Involvierung von der USA waren eigentlich nur so irgendwie 7 Jahre oder so.
Ja, na gut, aber ich hatte nur nachgegoogelt, wie gesagt, und war überrascht, wie lange der eigentlich ging. Und
deswegen. Um das mal richtig zu stellen hier.
Vollkommen korrekt, man muss ja auch dabei bleiben. So, also, Query, eine Miniserie, die man sich durchaus mal anschauen kann, wenn man das möchte. Ich fand es ganz interessant, sicherlich Special Interest in gewisser Weise. Insofern müsste
er dann Rambo schon interessanter so als Vietnam-Rückkehrer.
Bitte? Ja, aber da ist ja der Fokus nachher auch, ist ja auch in gewisser Weise kritisch, mag man gar nicht glauben so, aber dann letztlich doch die Action und Kampf sehen.
Ja, beim ersten Teil.
Naja, und das ist ja in dem Fall dann wiederum nicht so. Also das ist ja nicht so dieser, sag ich mal, sehr knallharte Fokus auf diesem, ne, diesem Kampf, sondern mehr so dieses Psychische, wie sich diese Person da verändert hat und wie sie dazu gekommen ist, eben dann plötzlich ja, auf der falschen Seite zu stehen. Übrigens, wenn ihr euch mal das Bild von des Autors anguckt, dieser Max Allan Collins, der sieht so aus wie einer in dieser Serie selbst, also dieser zweite, ich sage es mal, Serien- oder Auftragskiller, der hat auch so eine wundervolle Haarfrisur, die aussieht wie so ein aufgesetzter Mob, irgendwie so ein bisschen. Also die beiden sehen sich sehr, sehr ähnlich. Also, das soll es dann auch gewesen sein in diesem Podcast. Drei Serien, wobei wir eigentlich wirklich nur eine hundertprozentig mit wärmsten Empfehlungen empfehlen können. Eat the World mit Emeril Lagasse, oder wie auch immer der hieß, der gute Mann. Life in Pieces, nee, ist nicht so hundertprozentig. Und Quarry ist halt sehr, sehr speziell. Man muss halt erstens die etwas länger gezogene Erzählweise mögen und man muss das Thema an sich mögen. So, was beim nächsten Mal drankommt, steht eigentlich schon fest. Ich sage es trotzdem nicht. Diesmal ist für die nächste Auswahl bisher, wenn da nicht noch irgendwie ein Veto kommt, Anne-Marie komplett verantwortlich. Sie hat die auch mir schon gesagt, sie hat sie alle schon gesehen. Insofern ist anzunehmen, dass sie beim nächsten Mal dann auch dabei ist und dann wird sie uns erzählen, worum es denn da so alles geht. Ansonsten
gab es Kommentare.
Ja, es gab ein paar Danksagungen sozusagen. Zum einen hatte in dem Lobhudeleien in dem letzten oder vorletzten Podcast hatte
Geschleimer.
Wie hieß er nochmal? Steff gesagt, dass sie halt auch so ein ganz großer Fan von diesem Film ist.
Von unserem Podcast. Ach, das ist aber nett, Steff. Dankeschön.
Ja, nee, nicht von dem, also von dem, wie hieß er der Film? Egal. Und beim letzten Mal hatten wir auch nochmal einen Hinweis auf eine andere Serie bekommen, die ich aber auch noch nicht gehört hatte. Ich muss es bloß nebenbei nochmal raussuchen. Warte mal, ob du die schon mal und der schon mal gehört hast. Hier, Son of Thorn, also Sohn des Zorn und High Maintains. Hast du beide von den beiden schon mal gehört oder sind das auch zwei komplett?
Nie gehört.
Ich auch nicht.
Also ich hab gerade nur akustisch nur eine verstanden, aber das war irgendwas mit Sohn des Zorn.
Genau. Und das andere ist High Maintains.
Nee.
Sagt mir auch nichts. Na gut, wir werden es einfach mal auf die Liste.
Man in the High Castle kenne ich.
Ja, das ja. werden wir nochmal irgendwie auf unsere Liste nehmen und mal gucken, welche dieser Serien vielleicht dann doch noch was für den Podcast ist. Weil High Maintains ist ja auch eine Serie, die schon eine Weile 2012 rausgekommen ist auf HBO. Na mal gucken. So, das soll es aber gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss. Dann hat die neue Saison auch angefangen.
Was?
Na, dann fängt da quasi die neue Season an. Oh, mit neuen Serien, die da regelmäßig rauskommen.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net